Danke, Marion Brotmann, ganz herzlich, dass sie so ein Stückchen ins Thema einführen konnte, weil sie Durst beschrieben hat, Durst erlebt hat. Ich wette, jedem von uns fallen andere Beispiele ein, die das deutlich machen, wie wichtig das ist, eben mit Wasser versorgt sein. Ihr werdet merken, dass ich das nachher natürlich auch geistlich fülle. Mir ist das mal so aufgefallen, bevor Schwichtenbergs unsere Kastellane gewesen sind, musste ich miterleben, dass die Zierpflanzen, die wir hatten, also es werden sehr, sehr gerne so kleine Usambara-Pfeilchen genommen oder noch lieber die kleinen, wie heißen sie denn noch? Ich muss das mal, die Primelchen, genau, die kleinen Primelchen für die Deko auf den Tischen. Und wenn dann nach der Feier ich ins Gemeindezentrum gekommen bin und die wurden ja da nicht gegossen, das war so elend. Boah, da hingen die Blüten runter und die Blätter, die waren schon am Trocknen. Und ich dachte, ihr armen, armen Blümchen. Und habe dann ein bisschen Wasser drauf gegossen und ich war völlig baff erstaunt, dass schon nach einer Stunde die Blätter wieder da waren und die Blüten aufgegangen sind. Und da war wieder eine Schönheit da, eine Belebung, eine Erfrischung. Und das ist für mich so ein Bild, wie ich mir das auch wünsche, dass es uns geistlich ergeht. Dass die Situation unseres Lebens, wo eben der Mangel an lebendigem Wasser eben ausgeglichen wird und wir dann auf diese Weise erfrischt werden, belebt werden und vielleicht sogar richtig schön werden. Das ist meine Hoffnung und meine Perspektive. Und ich weiß, dass Jesus diese Welt lieb hat und dass Jesus die Menschen dieser Welt genau so anschaut, mit einem Herzen voller Erbarmen. Einmal wird von Jesus berichtet, dass er auf Jerusalem hinabblickte und er sah diese Menschen und ich zitiere jetzt diesen Satz aus Matthäus 9, Vers 36, geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und deswegen können wir das beobachten, dass die Bibel an vielen Stellen diese Versorgung oder diese Liebe Gottes zu den Menschen aufgreift und ihren Lebensdurst mit diesem Wort vom lebendigen Wasser bedient, weil das ist Gottes Antwort in Jesus auf die Herausforderungen und Nöte unserer Tage. Ich möchte drei Beispiele nennen aus der Bibel. Ich habe die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen vor Augen. Johannes 4, Vers 14. Da heißt es, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Die Frau, der Jesus das gesagt hat, reagiert darauf und sagt, gib mir solches Wasser. An anderer Stelle, wenn wir in die Offenbarung schauen und der Prophet uns so ein Stückchen mit hineinnimmt in die Endzeitvision, die er von Gott geschenkt bekommen hat, da heißt es in Offenbarung 21, Vers 6, es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Und ein drittes Beispiel, jetzt gehen wir in die Vergangenheit zurück. Ich zitiere aus Jesaja 55. Dort heißt es, Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen, kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nichts. Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Ihr merkt, dass dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht nach Erfrischung in der Bibel im Alten und im Neuen Testament aufgegriffen wird, weil die Lebenssituation eben immer wieder uns dahin führt, in diese Mangelsituation. Und Jesus, er nimmt die Sache auf und macht sich da an der Stelle zuständig. Ich möchte den Predigttext lesen und da werden wir merken, es ist wieder so eine Einladung, die an uns ergeht. Ich lese aus Johannes 7, ab Vers 37. Dort heißt es, am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Schriften, in den heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Ihr merkt wieder diese Einladung, doch mit dem Durst zu Jesus zu kommen. Deswegen werdet ihr vielleicht verstehen, dass ich das so wie ein Sehnsuchtsseufzer immer wieder sage, nie mehr ohne Jesus. Hier ist eben ein weiter Grund für meine Erschlossenheit, nie mehr ohne Jesus. Jesus spricht von einer Zeit, in der der Heilige Geist, diese Quelle des Lebens in unserem Leben, diese Quelle erschließt. Damals, als Jesus diese Worte gesagt hatte, war der Geist noch nicht gekommen, so heißt es ja hier in diesem Text. Jesus war eben noch nicht in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen. Nun möchte ich daran erinnern, was war am Donnerstag? Feiertag. Na klar, alle hatten frei. Und das ist deswegen so, weil also der Anlass, nämlich die Himmelfahrt Jesu, so wichtig ist, dass in Deutschland dafür ein Feiertag eingerichtet worden ist. Das ist also jetzt 40 Tage nach Ostern, wo Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, in die Herrlichkeit aufgenommen habe. Und das ist dieser Zeitpunkt, den die Bibel in unserem Predigttext eben benannt hat. Das ist die Zeit, die jetzt anbricht, wo der Heilige Geist denn kommen sollte. Denn jetzt, wo Jesus aufgenommen worden ist in den Himmel, ist ihm gegeben alle Gemacht im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und das ist für uns unheimlich wichtig und deswegen unheimlich gut. Es ist eine Zeitenwende. Und ich möchte uns einladen, deswegen diesen kleinen Bibeltext noch mal ein bisschen genauer anzugucken. Wasser und Leben. Jesus knüpft eben an der Alltagserfahrung der Menschen an. Wenn es also hier am Anfang unseres Textes heißt, am letzten Tag des Festes, der höchste war, dann werden wir mit hineingenommen in das Laubhüttenfest. Es war eines der ganz, ganz wichtigen Feste im jüdischen Kalender und es war so etwas, was wir als Erntedankfest bezeichnen würden. Aber die haben das nicht an einem Tag gefeiert, so wie wir das gewöhnlich machen am 3. Oktober, sondern sie haben eine ganze Woche gefeiert, das Ende der Weinlese. Erntedank, das hat eben in den Gegenden, deswegen vermute ich auch, dass es eine ganze Woche gefeiert wird, eine größere Bedeutung, wo ja die Menschen viel stärker von der Landwirtschaft abhängig sind. Wir müssen am Erntedankfest uns immer wieder daran erinnern, dass auch die Dinge, die wir in den Discountern kaufen, irgendwo ja gewachsen sind. Also das haben manche schon vergessen, weil man das in den abgepackten Größen ja mit nach Hause nimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass auch wir immer noch abhängig sind von Tag und Nacht, von Sommer und Winter, von Hitze und Kälte. Und gerade auch in Hamburg wird es, obwohl es so oft regnet, das Wasser langsam knapp. Also es ist schon eine Herausforderung. Beim Laubhüttenfest danken die Menschen Gott für alle Versorgung in der Vergangenheit. Es wird sehr bewusst daran erinnert, wie das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt worden war, also diese ganz großartige Befreiungstat des Volkes unter der Führung von Mose. Und dann ist das Volk Gottes eben tatsächlich 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen. Na, Marion Potmann, ich erinnere, Wüstenerfahrung. Und sie waren natürlich auf Wasser angewiesen, auch auf Versorgung. Deswegen gab es Manna, das ist ja eine besondere Form von Tau, die man sammeln konnte. Wachteln sind hinterher dazugekommen und es zog ein Felsen mit, aus dem immer Wasser hervorgekommen ist. Das ist ein Wunder und so wird es eben auch tradiert und deswegen wird beim Laubhüttenfest eben an diesen Ursprung auch erinnert. Aber dann wird gleichzeitig der Blick bei diesem Laubhüttenfest auch in die Zukunft geworfen. Also wenn der Messias kommt, dann bricht eine Zeit der Fruchtbarkeit an. Mangel, Wassermangel gibt es dann nicht mehr. Und auf dem Höhepunkt des Festes, am letzten Tag, also ihr merkt, wir kommen da jetzt an diesen Punkt, wo Jesus ja auch Zeuge ist und dieses Wort sagt, da schöpft der Hohepriester mit einem goldenen Kelch, der, würde ich jetzt mal sagen, so groß war wie eine bayerische Maß, ne, in dem Siloa-Teich. Das ist das Wasserreservoir für Jerusalem und trägt in einer feierlichen Prozession dieses Wasser zum Tempel hin und gießt das eben in zwei silberne Schalen aus. Und das, so vermuten die Theologen, ist der Augenblick, wo Jesus eben dieses denkwürdige Wort sagt. Da ruft nämlich Jesus die Menschen zu sich um eben dieses lebendige Wasser anzubieten. Und er sagt damit zweierlei, das ist mir sehr wichtig, dass wir das merken. Erstens sagt er, dass er der verheißene Messias ist. Also wenn die Zukunftserwartung ausgerichtet ist, Jesaja 55 habe ich ja vorhin gelesen, auf den Messias, dann sagt Jesus, das ist jetzt da, indem er gekommen ist. Also er ruft die Menschen zu sich, weil er der verheißene Messias ist. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Und das Zweite, dass er nämlich den Durst der Menschen kennt. Ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Kümmernisse, ihre Abhängigkeiten. Und er erklärt sich dafür zuständig. Von daher, wenn es einen Mangel gibt in deinem Leben, dann sagt Jesus, ich bin dafür zuständig. Ich erkläre mich zuständig für dein Leben, dass es gelingt. Und das finde ich, wow, nie mehr ohne Jesus. Deswegen, achtet mal auf diesen Text aus Jesaja 58, Vers 11. Dort sagt der Prophet, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Spürt ihr auf diesem Hintergrund der messianischen Verheißung die Bedeutung der Einladung Jesu? Das ist so wichtig, dass wir merken, dass das nicht mal so eben beigesprochen ist, sondern dass das eben dieser Höhepunkt des Festes ist, wo Jesus sagt, genau an der Stelle ist mein Platz. Die Hoffnung, die ihr auf Gott richtet, sie wird in mir und meiner Person erfüllt. Und wenn ich das höre, solche Texte eben aus der prophetischen Tradition und merke, in Jesus ist das erfüllt, dann richtet sich mein vertrocknetes Primelchen in mir auf und die Blätter werden wieder grün und es werden wieder bunte Farben in meiner Seele sichtbar, eine neue Fröhlichkeit bricht an, weil das macht mir Mut und es gibt mir Hoffnung, weil ich das eben so als Kontrast erlebe zu meinem Alltag, zu dem Hier und Jetzt, in dem ich unterwegs bin und eben merke, wie viel Mangel da ist. Wir leben eben in einer Welt des Mangels. Deswegen sind Menschen immer auf der Suche nach Durstlöschern und machen manchmal so verrückte Sachen, weil sie denken, es bringt Erfrischung, es bringt Leben. Bis hin zu diesem Konkurrenzdenken. Wenn es nicht für alle reicht, reicht es doch wenigstens für mich. Eine Welt des Mangels. Eine Menschheit mit Durst. Und Jesus, er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Von deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr lieben Leute, ist das nicht toll? Ja, und jetzt würde ich am liebsten Marion Potmann wieder nach vorne bitten und mich mit ihr darüber unterhalten. Wie ist das denn? Du bist doch auch Christ geworden. Ich bin auch Christ geworden. Gibt es bei uns keinen Mangel mehr? Bei dir nicht, bei mir nicht? Habe ich denn immer genug Zeit? Habe ich immer genug Geld? Habe ich immer genug Kraft? Vers 39 sagt es, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, der Heilige Geist, eröffnet einen veränderten Blick aufs Leben. Und das finde ich eben ganz wichtig. Es gibt eben nur eine Welt, in der Christen und Nichtchristen in gleicher Weise leben. Nur der Blick auf die Welt, der verändert sich. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. Er lässt uns im Durcheinander dieser Welt Gott erkennen, wie er am Werke ist. Und an der Stelle sage ich eben, wow, wenn ich ihn am Werke sehe oder boah, wie das funktioniert. Und darin wächst meine Zuversicht und meine Hoffnung, dass ich eben an den Stellen leben möchte, wo Gott segnet. Eben nicht an den Orten des Mangels, sondern an den Orten, wo ich Gott am Werke sehe, wo ich die Gegenwart Gottes erlebe. Und da erkenne ich durch den Heiligen Geist die richtige unter vielen Möglichkeiten. Und muss deswegen eben nicht ausprobieren verschiedene Dinge, sondern wähle durch Führung und durch Orientierung durch den Heiligen Geist den richtigen Weg. Erspart mir sehr, sehr viel. An anderen Stellen kann ich von dem Heiligen Geist in meinem Herzen hören, So heißt es in Römer 8, Vers 16, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, eben dass wir durch Gottes Geist Abba zu Gott sagen können, lieber Vater. Und deswegen einen Ort der Geborgenheit haben. Gerade wenn Druck von außen wächst, kann ich eben mich zurückziehen in die Gegenwart Gottes und diesen Ort der Geborgenheit erleben. Und ich erlebe auch durch denselben Geist, wie er uns in der Gemeinde miteinander verbindet, wie eben Glieder an einem Leib miteinander verbunden sind, aufeinander bezogen sind. Und deswegen erlebe ich Zugehörigkeit. Und hört mal diese Begriffe, wenn du Führung erlebst, Orientierung hast in deinem Leben, wenn du Geborgenheit erlebst, wenn du Orte der Geborgenheit kennst, wenn du dich zugehörig fühlst, Gemeinschaft hast und weißt, du bist wichtig für andere und andere sind wichtig für dich. Was würde das für dein Leben bedeuten? Was würde das für eine Erfrischung bringen und eine Perspektive? Es ist nach wie vor dieselbe Welt. Wir haben als Christen ja keine besondere Welt, aber wir sind in der Welt eben unter Gottes Führung, unter Gottes Segen in besonderen Situationen. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass ich sagen kann, ich habe zwar auch nur 24 Stunden am Tag, aber ich sage, Gott sei Dank sind es nicht mehr, sonst würde es ja noch anstrengender sein, aber diese Zeit reicht auch aus, um die Herausforderungen zu bewältigen. Wenn ich denn weiß, welches die richtige ist, an der ich mich orientiere. Auch das Geld, das mir zur Verfügung steht, es reicht aus. Ich kann sogar spenden. Die Kraft, die mir zur Verfügung steht, sie reicht aus. Manchmal merke ich, es ist fast ein bisschen zu wenig, aber dann habe ich den Trost des Trösters in meinem Herzen, wo ich zu kurz komme, dass er mir den Zuspruch gibt, dass Gott da ist. Und dieser veränderte Blick, den kann man bei den Jüngern Jesu schon beobachten. Denn nachdem sie mit Jesus lange Zeit, viele Monate unterwegs gewesen sind, da fragt Jesus sie einmal, wir können es nachlesen in Lukas 22, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie sprachen, nein, keinen. So, und jetzt überlegt mal. Kein Geld, kein Koffer mit Sachen und Ersatzteilen, keine Schuhe. Es wäre für mich die beste Beschreibung für Mangel. Ne, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sagen nein, aber ich würde sagen ja. Und da merkt ihr, dass sie unterwegs das alles in einem anderen Licht sehen konnten, weil sie gemerkt haben, dass die Botschaft, die sie ausrichten konnten, für die Menschen so wichtig war, sodass jeder gesagt hat, natürlich ist das klar, dass ich dahin gehe. Sie haben Gastfreundschaft erlebt, weil die Menschen, die diese gute Botschaft empfangen haben, ihnen natürlich ihre Häuser geöffnet haben und sie zum Essen eingeladen haben. Und von daher brauchten sie all das, was wir uns so zur Absicherung des Lebens ausdenken, gar nicht für ihren Weg unter der Sendung Jesu. Und so erleben wir Jesus, wie er auch uns zu sich ruft, uns, die wir Durst haben nach Leben, einlädt, dass wir bei ihm unseren Durst stillen. Und dazu gehört so eine gewisse demütige Haltung, und vielleicht ist das für manchen auch demütigend, zu sagen, ich bin arm, ich habe eigentlich nichts. Und dann leuchtet so etwas von der Seligpreisung Matthäus 5 auf, dass die Verheißung ist, wer arm ist vor Gott, den macht er reich. So reich, dass er andere beschenken kann mit dem, was ihm gegeben ist. Und deswegen möchte ich einladen, zu Jesus zu kommen und bei ihm den Durst zu stillen. Zunächst einmal den Durst zu stillen für das eigene Leben. Aber danach wirst du erleben, dass in dir eine Quelle ist, eine Begeisterung ist, das übersprudelt und du erzählst von der Güte Gottes, der sich andere auch aussetzen können. Und deswegen lade ich im Namen Jesu ein, komm und trink, lass dich erfüllen mit Gottes Geist. Öffne dein Herz für Jesus. Amen.